Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal im Hörfenster bei Radio X, bei der Greenpeace-Gruppe Frankfurt mit unserer Mai-Sendung. Monat Mai hat auch eine ziemliche Bedeutung für unser heutiges Thema, weil am kommenden Sonntag die Wahlen zum Europaparlament stattfinden, also in Deutschland am kommenden Sonntag. Morgen beginnen sie in anderen Staaten, das zieht sich immer über ein paar Tage hin. Zur Einstimmung mal einen kleinen Ausflug in die Literatur. In seiner Science-Fiction-Mond-Trilogie spricht der polnische Autor Jerzy Sulawski in seinem dritten Band Die alte Erde von den Vereinigten Staaten von Europa. Erschienen ist das Ganze, Achtung, 1911. Also das war damals Science-Fiction. Wie weit sind wir heute diesem Ziel nahe gekommen? Wir werden diese Frage sicher nicht beantworten können, auch nicht ausführlich erörtern, aber es ist zumindest mal ein guter Hinweis darauf, dass wir ein Stück weit in der Richtung unterwegs sind. Wobei es hier dann wahrscheinlich mehr um eine politische Frage geht, wie gesellschaftlich, kulturell und so weiter, ob man jetzt von Vereinigten Staaten sprechen kann. Auf jeden Fall ein vereinigtes Europa ist ja schon mal ein großer Schritt in diese Richtung. Wir werden in der weiteren Sendung, im Verlauf der Sendung, über die europäischen, sprich EU-Institutionen reden, das Parlament, die EU-Kommission, den Rat, Ministerrat, euch mal ein bisschen versuchen, die Theorie nahezubringen. Und die EU hat natürlich auch insofern eine Riesenbedeutung, dass sie den Friedensnobelpreis bekommen hat, 2012. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob ja oder nein, gut oder schlecht, sei es drum, sie haben ihn. Ist Europa ein Friedensprojekt oder ein reines Wirtschaftsprojekt? Auch darauf versuchen wir mal ein bisschen Antworten zu geben. Und ein weiterer Schwerpunkt der Sendung wird das Freihandelsabkommen, das zurzeit ausverhandelt wird zwischen den USA und der Europäischen Union sein, abgekürzt TTIP. Auf diese Abkürzung werde ich mir jetzt im Verlauf der Sendung beschränken, sonst wird es immer etwas zu sperrig in den Formulierungen. TTIP steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership. Wir haben heute wieder mal externe Gäste im Studio. Da ist einmal der Bruno Bengel von der Europäischen Akademie in Hessen. Hallo.
Hallo.
Und wir haben den Michael Erhardt. Er kandidiert fürs Europaparlament für die Partei Die Linke. Hallo, Michael.
Hallo zusammen.
Und ich habe heute eine Co-Moderatorin bzw. gleichberechtigte Moderatorin, die Ingrid Ahrens-Kalidis aus unserer Gruppe, die kennt ihr in anderen Zusammenhängen. Sie wird heute hauptsächlich mal die theoretischen Begriffe abfragen. Hallo Ingrid.
Ja, hallo Otto, und ich darf dich vielleicht auch gleich vorstellen, das ist Otto Gebhardt.
Ja, genau, das vergesse ich nämlich sehr gerne immer. Okay, ein paar Zahlen zum EU-Parlament. Also das Parlament vertritt rund 500 Millionen Menschen in Europa. Wahlberechtigt sind annähernd 400 Millionen aus insgesamt 28 Staaten inzwischen, seit Kroatien jetzt auch mit dabei ist. Es gibt eine gemeinsame Währung, den Euro, in 18 Staaten. Die Bedeutung des Parlaments zeigen diese Zahlen schon ein Stück weit. Vielleicht wird sich jetzt mancher von euch fragen, warum ist das ein Thema von Greenpeace als Umweltorganisation? Man muss sich einfach mal vor Augen führen, dass rund 80% der Gesetze inzwischen aus dem Zentrum der Macht, sage ich jetzt mal, aus Brüssel kommen. Und natürlich auch unsere Themen ganz, ganz massiv beeinträchtigen, sei es die Meerespolitik, über die wir ja schon oft berichtet haben. Stichwort Landwirtschaft, Lebensmittelversorgung, also der größte Block oder Anteil im EU-Haushalt ist die Landwirtschaft. Der Klimaschutz, die Klimapolitik sowieso, was jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch langsam mal ins Gespräch kommt und sich sicher in nächster Zeit verfestigen wird, ist das Thema Energieversorgung, was auch nicht ganz unwichtig ist im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, wobei das Wort Krise für die Betroffenen wahrscheinlich schon zu harmlos ist. Deshalb werden wir das heute mal ein bisschen erörtern. Ich werde beginnen mit dem Michael Erhardt, weil er muss uns leider schon kurz nach 13:30 verlassen. Deshalb ziehen wir mal das Thema TTIP vor. Michael, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deinen persönlichen Hintergrund, inwiefern du jenseits der Parteipolitik schon politisch aktiv warst, was dein Werdegang, beruflicher Werdegang, wie auch immer ist.
Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung, und ich bin dem Grunde nach in der Friedensbewegung politisiert worden, also Ende der 70er Jahre, NATO-Doppelbeschluss, da haben wir ja gemeinsam großartige Demonstrationen gehabt. Ich war in der Anti-Atomkraftwerk-Bewegung aktiv. Wir hatten da bei uns auf dem Dorf gemeinsam mit den Bauern den Bau eines neuen Atomkraftwerkes in Pfaffenhofen erfolgreich verhindert in der Nähe von Gundremmingen.
Ach, das macht dich ja sympathisch für uns als
Greenpeace. Das ist aber schon ganz, 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 ganz lang her. Ja, großer Zeitsprung. Heute arbeite ich bei der IG Metall hier in Frankfurt und in Wiesbaden-Limburg als Gewerkschaftssekretär. Und ansonsten ist es so, dass ich 15 Jahre lang eine Unternehmensberatung betrieben habe, die Gewerkschaften und Betriebsräte in wirtschaftlichen Fragestellungen beraten hat. Und selber war ich auch mal im Betrieb und habe Marchiane gelernt und bin so heute zur Gewerkschaft gekommen.
Okay. Ist es deine erste Kandidatur für ein politisches Mandat? Und wenn ja, warum ausgerechnet gleich dann Brüssel, die EU?
Na, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es sich lohnt, um dieses Europa zu streiten. Ja, da muss man aber auch ein bisschen weiter denken als die Europäische Union. Ja, Europa ist nicht nur die Europäische Union, aber jetzt beschränken wir es mal auf die Europäische Union. Und ich halte die Stellung des Parlaments durchaus für eine Schlüsselstellung. Wir Linken sagen ja, das Parlament muss wesentlich mehr zu sagen haben. Ich glaube auch, dass es da in den nächsten Jahren eine Tendenz dazu geben wird. Wir sagen aber eben auch, dass die Europäische Union, so wie sie heute konstruiert ist, eigentlich einen grundlegenden Neustart braucht, weil da so viel schräg und schief läuft, insbesondere in der Machtungleichverteilung zwischen der Kommission und dem Parlament und dem Rat. Das wird ja dann im zweiten Teil der Sendung nochmal etwas näher beleuchtet werden. Also von daher spare ich mir da jetzt weitere Ausführungen, aber ich fand, dass es einfach eine gute Sache ist und wir als Linke sind eine internationalistische Partei, da mal auch persönlich dafür gerade zu stehen. Und
ja, deswegen Der Vertrag von Lissabon hat ja jetzt doch schon einiges an Rechten, mehr Rechte für das Europaparlament eingeräumt. Ne? Da sind ja im Einzelnen eben, dass das Europaparlament gleichberechtigt ist mit dem Rat und solche Sachen.
Na, sagen wir mal so, also die Rechte des Europäischen Parlaments wurden gestärkt, ja, und sowas, das begrüßen wir auch. Aber zu einer Gleichverteilung von Macht ist es nach unserer Wahrnehmung nicht gekommen. Da wird noch viel zu viel in den Hinterzimmern gekungelt, ja, zwischen den Regierungschefs und zwischen den Regierungschefs und der Wirtschaft. Und wenn man sich mal anschaut, sag ich mal, wie der Apparat dort letztendlich bestückt ist, ist halt unser Eindruck eben der, dass das alles absolut wirtschaftsdominiert ist. Und das muss geändert werden.
Wie sieht denn das der Theoretiker, der Politikwissenschaftler, Herr Bengel?
Das Europäische Parlament gibt es ja seit 1979 direkt gewählt. Und es hat sich im Laufe der Jahre sehr viel mehr Rechte erkämpft, als wir uns das vorstellen. Es ist heute gleichberechtigter Partner mit dem Rat bei der Gesetzgebung in der EU. Was ihm aber im Vergleich zum Beispiel zum Deutschen Bundestag fehlt, ist ein Initiativrecht. Das heißt, alles, was an Gesetzgebungsvorhaben von der EU kommt, wird zunächst mal in der Kommission ausgearbeitet. Da ist der Lobbyeinfluss relativ stark, stärker als das, was wir im Nationalen erleben. Und deshalb muss man also bei den Dingen etwas ändern, zum Beispiel für das Parlament ein eigenes Initiativrecht für Gesetze fordern und auch seine Position gegenüber der Staatenkammer, also dem Rat, noch weiter stärken.
Ja, das werden wir später im letzten Block unserer Sendung ein bisschen vertiefen. Nochmal, Michael, die Linke, also ich meine jetzt die Partei Die Linke, nicht Die Linke als Sammelbegriff für alles, was vermeintlich links steht, wie auch immer. Die Linke wird ja gerne als EU-skeptisch, teilweise sogar als EU-feindlich dargestellt. Du hast die Frage ja teilweise schon beantwortet. Stimmt das denn?
Ja, das ist absoluter Quatsch. Ja, also wenn jemand sozusagen, die Internationale ist unser Lied, und selbstverständlich ist es so, dass wir auch grenzüberschreitende Solidarität sehr, sehr schätzen. Das interessiert in unserer Partei, glaube ich, auch mehr als in manch anderer Partei, was da in den Ländern, in den anderen Ländern mit den Leuten gemacht wird. Und von daher, sag ich mal, wir haben da auch klare Rezepte dafür, ja, und klare Vorstellungen davon, wie man das Projekt insgesamt nach vorne bringen kann. Die Linke ist die Europapartei. Andersrum.
Welche Schwerpunkte habt ihr denn in eurem Wahlprogramm? Kommen da Umweltthemen auch vor? Ich meine, ich will jetzt nicht auf die Umweltthemen herumreiten, aber wir sind eine Umweltorganisation, da ist es natürlich auch ein Stück weit für uns wichtig und interessant zu wissen, ob ihr als ja, eher doch sozial ausgerichtete Partei auch da einen Schwerpunkt drauf legt.
Nachdem wir euch ja als Wähler gewinnen wollen, haben wir selbstverständlich Umweltthemen dabei. Das ist gar keine Frage. Ja, also okay. Was wir brauchen selbstverständlich.
Hätten wir das abgehakt in Wahlkampf. Ja,
also wir brauchen in der Wirtschaft einen sozial-ökologischen Umbau. Ja, also immer beides zusammen. Und ökologische Fragestellungen interessieren uns durchaus auch sehr. Auch wenn wir jetzt auf dieses Freihandelsabkommen nochmal im Speziellen drauf kommen. Die Umweltthemen sind Überlebensfragen der Menschheit und von daher hat das eine genauso hohe Gewichtung bei uns wie die sozialen Themen.
Okay, vielen Dank mal für die zur Einführung, Einleitung. Ja, dieses TTIP ist ja jetzt in letzter Zeit immer mehr in die Öffentlichkeit gedrungen und es scheint das Europawahlkampfthema, ja, zumindest nach meiner Wahrnehmung zu sein. Es wird zurzeit zwischen EU und USA ausverhandelt. Es hat schon mehrere Verhandlungsrunden gegeben, die zunächst alle geheim waren, hinter verschlossenen Türen. In die Öffentlichkeit kam es eben erst durch zugespielte Dokumente, was ja auch wieder nicht gerade ein positives Licht auf diese ganze Sache wirft. Die Parlamente, die demokratisch legitimierten Parlamente, bekommen den fertigen Vertrag vorgelegt zur Abstimmung. Dann gibt es nur noch Ja, Nein. Die Wirtschaft hingegen erstellt doch einige erhebliche Expertisen, die in diesen diesen Vertrag mit einfließen sollen. Michael, wie steht denn die Linke zum TTIP?
Also wir finden das alles saugefährlich und diese Verhandlungen müssen gestoppt werden. Das ist die Kurzfassung. Die Begründung dafür ist, dass nach unserer Wahrnehmung von dem, was wir wissen, ist dieses Freihandelsabkommen ausschließlich von Wirtschaftsinteressen dominiert. Um es mal zu bebildern, es gab ja jetzt so eine Expertenanhörung zu dem Thema. 93% der gehörten Experten waren Wirtschaftsvertreter, 7% durften sich dann sozusagen alle anderen gesellschaftlichen Gruppen untereinander aufteilen. Das zeigt so ein bisschen, sag ich mal, wer hier welche Interessen hat. Es geht um großes Geschäft, das ist klar, ja. Ja, wir reden hier von 45% des Welthandels. Das ist richtig, das sind richtige Brocken. Es geht, glaube ich, auch um Geopolitik, ist mein Eindruck. Also die USA haben durchaus das Interesse, da den chinesischen Wachstumsraten was entgegenzusetzen. Aber das, was drinsteht, was man weiß, ja, das, was drinsteht, ist brandgefährlich. Es geht zum einen darum, dass die Gefahr besteht, dass etliche Standards, die wir hier haben, die positiv erkämpft worden sind über viele, viele Jahre von der Umweltbewegung, von der Arbeiterbewegung und von vielen anderen, dass die abgesenkt werden sollen. Und am schlimmsten sind natürlich diese Klagerechte, die Firmen zukünftig gegen Staaten haben sollen, weil da ist natürlich wackelt der Schwanz mit dem Hund, sage ich mal jetzt, wenn die Wirtschaft der Politik diktiert, was sie zu machen hat. Umgedreht wird ein Schuh draus. Ja. Wir sagen ja immer, Menschen gehören vor Profite von der Interessenlage her und von daher ist uns das alles überhaupt nicht recht.
Du sprichst jetzt von diesen Investitionsschutzklauseln, diesem Schiedsverfahren, oder?
Ja, ich spreche von diesen Schiedsverfahren, die damit vereinbart werden sollen. Ich persönlich finde eigentlich am schlimmsten, dass das gleichlautende Abkommen mit Kanada bereits fertig verhandelt ist.
Da bin ich mal
sehr gespannt, wie insbesondere die SPD da jetzt mit umgeht. Ja, die eiern da unheimlich. Ja, auch die Grünen eiern. Im Hessischen Landtag ist es so, dass die jetzt mit der CDU gemeinsam so ein Ding verabschiedet haben, wenn Transparenz hergestellt wird, darf gerne weitergeredet werden. Das finde ich auch alles ziemlich schräg. Letztendlich kann es nicht sein, dass Wirtschaftsinteressen, sag ich mal, vor die Politik gestellt werden. Das ist unsere Position dazu, deswegen sagen wir Finger weg, aufhören.
Herr Bengel, das CETA, weil der Michael, er hat es gerade anspricht, das CETA-Verfahren, ist es im Fahrwasser von TTIP gelaufen? Also man kann ja annehmen, dass es bei so einem Verfahren eine gewisse Zeit braucht.
Das CETA-Verfahren war vor TTIP. Und also ich denke, das TTIP ist halt eben auch eine Chance zu sagen, wir können europäische Standards durchsetzen. Man muss immer sehen, die Partner sind Amerika mit 300 Millionen und die Europäische Union mit 505 Millionen Einwohnern. Und das muss ja nicht alles in Richtung amerikanische niedrige Standards gehen, was da passiert. Und die Diskussion kommt jetzt stärker in die Öffentlichkeit. Entscheiden tun letztlich die nationalen Parlamente, weil denen das am Ende nochmal vorgelegt werden muss.
Da glaube ich nicht dran, ehrlich gesagt, dass es eher eine Tendenz der Angleichung von Standards nach oben geben wird. Also wenn ich mir das jetzt am Beispiel vom Fracking meinetwegen anschaue, ja, in Nordhessen ist sogar die CDU dagegen. In den USA ist es sehr weit verbreitet. Ich kann mir beim Leben nicht vorstellen, dass man den Standard so angleicht, dass Fracking in den USA abgeschafft wird. So wird es nicht laufen.
Ich meine, es gibt ja auch
Ich wollte nur sagen, vor allem, weil ja auch das, diese Algorithmen ganz genau umgekehrt sind. Bei uns ist das Vorsorgeprinzip und in Amerika ist es genau andersrum. Also es kann erst mal gemacht werden und erst wenn es nicht läuft, dann muss es zurückgefahren werden. Bei uns ist es umgekehrt.
Also Vorsorgeprinzip bedeutet, dass bei uns zuerst nachgewiesen werden muss, dass etwas unschädlich ist, während in Amerika die Beweisführung andersrum läuft. Man muss zuerst beweisen, dass es schädlich ist.
Wobei es schon, also man muss da auch immer ehrlich bleiben, es gibt auch Standards, die in den USA höher sind.
Ja,
das ist auch so. Ja, die Bankenregulierung beispielsweise sind die schon ein Stück weiter gegangen als die Schisser hier und sowas. Aber da ist umgedreht natürlich logischerweise das Wirtschaftsinteresse, wenn man sich überlegt, was wollen die. Ja, wenn jetzt so Unternehmenslenker sich versucht reinzuversetzen, dann versuchen die natürlich, sich da möglichst die niedrigsten Standards rauszusuchen. Deswegen befürchte ich, dass die Angleichung nach oben so nicht kommt.
Ja, es gibt ja, Herr Bengel, auch in den USA durchaus Widerstände gegen die Verhandlungen, teilweise von den Nichtregierungsorganisationen, teilweise eben auch aus der Industriewirtschaft, Stichwort Saatgutfirmen, Monsanto und Co. Stimmt das so?
Das stimmt,
ja. Ja, okay.
Fällt mir gerade ein, ich bin von jungen Leuten eingeladen worden, am Samstag auf einer Demo gegen Monsanto und im Zusammenhang mit TTIP zu reden. Ja,
den Termin wollte ich nachher am Ende noch durchgeben.
Der,
also man kann ja wohl davon ausgehen, dass so Formulierungen wie Gentechnik, Chlorhühnchen, das viel Schrapazierte, was auch immer, das arme Hühnchen oder Hormonfleisch, dass diese Begriffe eben in dem Vertrag nicht auftauchen werden, beziehungsweise teilweise wird uns ja erzählt, die sind jetzt vom Tisch, das Chlorhühnchen, das viel strapazierte. Es geht aber hier um ein sogenanntes Living Agreement. Was bedeutet das denn?
Na, es soll eingerichtet werden, wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das rein Rat für regulatorische Kooperation. Da soll zukünftig jedes Gesetz, jede Verordnung in der Europäischen Union darauf geprüft werden, ob aus diesem Gesetz, aus dieser Verordnung ein Hemmnis des Handels resultiert, ja, dass also weniger Umsatz gemacht werden könnte, wenn, ich weiß gar nicht, wie das operativ bewältigt werden kann, ja, und sowas, aber wenn sowas gemacht wird und sowas, dann haben wir im Prinzip sozusagen die Wirtschaftsinteressen dann noch prominenter als heute bei jedem einzelnen Gesetzgebungsverfahren mit dabei und das finde ich persönlich, das ist genauso gefährlich wie diese Schiedsgerichte. Da reden aber wenige drüber.
Ja, genau. Das ist das, was dann in ferner Zukunft dann sich entwickelt. Versprochen werden von durchaus gewichtigen Gremien oder Wirtschaftsinstituten in Studien von 13.000 Arbeitsplätzen, die da entstehen sollen in Deutschland. Ein Wachstum von 0,5% soll es geben in 14 Jahren. Was bedeutet, dass es 0,036 wohl Prozent jährlich werden. Der Herr Grillo vom Bund der deutschen Industrie hat davon gesprochen, dass es ein Wachstum von jährlich 200 Milliarden Euro auf beiden Seiten geben soll. Das kann man doch eigentlich nicht ablehnen.
Ja, also erstens mal ist es so, ich bin ja Gewerkschafter, dass die Arbeitsplatzgewinne aus den Wachstumsraten, die da positiv versprochen werden, dass die so übersichtlich sind, dass das schlicht erstmal schon mal nicht interessant ist. Der zweite Punkt ist der, dass Freihandel ja auch immer bedeutet, dass nicht mehr wettbewerbsfähige Arbeitsplätze verschwinden. Davon redet überhaupt keiner. Ja, weil letztendlich das Ziel ist, dass eben mehr amerikanische Waren auf dem europäischen Markt verkauft werden und umgedreht. Also von daher die Fragestellung der Wachstumschancen ist, glaube ich, nicht was, was die Menschen jetzt vom Hocker haut. Allerdings geht es einfach um große Geschäfte. Ja, also dann die Fragestellung letztendlich, ja, ob jetzt, machen wir ein Beispiel, ob jetzt meinetwegen der Traktorhersteller John Deere, der in Mannheim seine Traktoren produziert, ja, sich auf dem amerikanischen Markt durchsetzt und den amerikanischen Traktorhersteller halt entsprechend verdrängt oder nicht. Das ist das eigentliche Ziel. Also dem Grunde nach, sage ich mal, ist es etwas, da geht es weniger um Wachstum insgesamt, sondern eher darum, sozusagen einen größeren Markt zu haben, um seinen Kram zu verkaufen.
Mehr Handel, also damit wären wir dann beim Umweltschutz. Ne? Dadurch werden mehr Waren transportiert, sowohl zu Land als auch zu Wasser oder in der Luft. Also es finden mehr Transporte ganz einfach statt, was natürlich die Umwelt dann auch wieder belastet.
Und Sie haben halt eben auch solche Erscheinungen, dass Sie dann eben den Schlachthof meinetwegen in Rumänien haben, der dann mit Dumpinglöhnen letztendlich seine Viecher schlachtet, ja, die in irgendeiner Form mit irgendwas gefüttert worden sind, was wir jetzt auch nicht ganz genau wissen. Ja, und das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, wenn das dann hierher kommt, dass das dann alles schön gekennzeichnet ist, sodass man das dann sehen kann, unter welchen ökologischen und sozialen Bedingungen dieses Fleisch zustande gekommen ist. Gleichzeitig geht der Metzger um die Ecke pleite, weil er natürlich, wie wir jetzt gerade eben erlebt haben, ja, Aldi und Lidl, die haben ja gerade so einen Fleischpreiskampf gemacht und sowas, wo du dann nicht mehr mithalten kannst, ja, wenn du halt unter normalen Bedingungen deine Viecher da in irgendeiner Form aufwachsen lässt.
Ja, Herr Bengel, Sie hatten vorher das angedeutet, es kann ja dazu führen, dass Standards dadurch höher werden, die dann auch für andere, ja, Handelszentren der Welt, Asien, Afrika, ja, wie auch immer, angehoben werden müssen, Fragezeichen.
Ja, es gibt zum Beispiel in der Automobilindustrie gibt es diese Standards für die Crashtests, die sind in Europa höher als die in Amerika. Also das wäre so ein Beispiel, wo es andersherum geht. Und die Frage ist halt, mit wem kooperiert man, um solche Standards überhaupt in einem größeren Maßstab durchzusetzen. Und dafür ist es TTIP natürlich ganz gut. Aber es dürfen die Standards in den Umwelt- und Sozialbereichen dabei nicht nach unten gehen.
Ja, ich meine, bei dem Ganzen geht es ja auch noch um andere Dinge, außer jetzt Arbeitswelt, Umweltthemen. Es gibt ja, ja, die Befürchtungen, Stichwort Kulturförderung, Buchpreisbindung, unsere Filmförderung, die wir hier haben, ist wahrscheinlich Hollywood schon lange ein Dorn im Auge. Es geht um Datenschutz und ja, wir müssen so langsam ein bisschen zum Ende kommen von dem Blog, weil der Michael Erhardt gleich weg müsste. Also meine Vision wäre eben, dass man vielleicht diese rein technischen Dinge, Stichwort Außenspiegel an Autos, einklappbar, ja, nein, Blinker, Rot, Grün, Gelb, Weiß, wie auch immer, dass man die verhandelt und alle anderen sensiblen Themen einfach rausnimmt. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Frage, was können wir Bürgerinnen und Bürger denn tun, um, ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, das TTIP zu verhindern oder in eine andere Richtung zu lenken? Wollen wir hin zu einer marktkonformen Demokratie, von der die Frau Merkel schon vor ein paar Jahren gesprochen hat? Gibt es Alternativen zu dieser Art von Welthandel oder, sagen wir mal, transatlantischem Handel? Michael?
Naja, also zum einen sitzen wir ja hier, weil es Europawahlen sind, und ich glaube schon, dass die Linke da die klarste Position hat jetzt, wie man umgeht eben mit diesem beabsichtigten Freihandelsabkommen. Alle anderen eiern mehr oder weniger rum. Ja. Nun wird es nicht so sein, dass mit den Wahlen zum Europäischen Parlament dann die Auseinandersetzung um das Freihandelsabkommen abgeschlossen ist, sondern im Gegenteil. Ja. Das geht ja jetzt erst richtig los. Und nachdem die Agrarpolitik mit reingenommen haben, die ja nun 40% des Gesamtvolumens, ja, des Haushaltes der Europäischen Union abbildet und die Agrarlobby in den USA auch unheimlich mächtig ist, dauert das lang. Ja, das wird lang dauern. Ich glaube, dass das mindestens bis Sommer nächsten Jahres dauert, vielleicht sogar länger. Und wir müssen jetzt letztendlich diese Zeit dazu nutzen, um den Widerstand da zu entwickeln. Ja? Und das Erste, was wir erstmal klären müssen, ist, wie man mit diesem CETA-Abkommen umgeht. Mhm. Ja? Und da sage ich auch mal ganz offen, da kann man nicht, wie jetzt beispielsweise manche Vertreter der Grünen und der SPD sich auf Podien vor der Europawahl hinstellen und kann sagen, man ist gegen diese ganzen Sauereien, die da möglicherweise drohen bei dem TTIP-Abkommen und anschließend bei CETA zustimmen oder das in irgendeiner Form passieren lassen. Also das ist der erste Block, der jetzt eingebaut werden muss, und dann muss man halt gucken, dass man eine Bewegung hinkriegt. Ich würde mir wünschen, dass es regionale Bündnisse gibt zur Verhinderung von diesem Abkommen. Ich würde mir auch Demonstrationen wünschen. Ja? Ich würde mir eigentlich sowas wünschen, wir hatten mal, als ich angefangen habe, Politik zu machen, einen Krefelder Appell. Das war eine tolle Sache, ja, weil es ein super Mobilisierungsinstrument war, was wir zumindest damals, als wir jung waren, auch unheimlich gerne, weil es niedrigschwellig war, dann gemacht gemacht haben. Irgend sowas müssen wir uns gemeinsam einfallen lassen. Und dann kriegen wir das auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass es möglich ist, das zum Stoppen zu bekommen. Schließlich ist das Mai ja auch nie zustande gekommen. Ja. Also das ist so ein Vorläuferabkommen, ich glaube 1998 oder so ist es dann nach den Seattle-Protesten, dann ist es dann still und leise sozusagen, hat keiner mehr davon geredet. Sowas in der Art, das wäre schön.
ACTA wurde ja auch verhindert. Nur kurz eine E-Mail-Adresse für euch, wenn ihr euch weiter informieren wollt. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Petition zu unterschreiben. Einmal gibt es compact.de, die jetzt schon fast rund 480.000 Stimmen gesammelt haben. Hier gibt es eine Seite ttip-unverhandelbar, wobei fair wie fair geschrieben wird, F-A-I-R. Also nochmal ttip-unverhandelbar.de. Zum Schluss Frage, kurze Antwort bitte, weil der Michael läuft vielleicht jetzt die Zeit langsam davon. Herr Bengel, Michael, kommt TTIP, CETA wird wohl kaum mehr zu verhindern sein, Fragezeichen. Herr Bengel, kommt TTIP?
Ich glaube, dass es kommt, aber es wird noch längere Zeit brauchen, also nicht nächstes Jahr, sondern in 2-3 Jahren vielleicht.
Michael?
Ich glaube, dass die Auseinandersetzungen in anderen europäischen Ländern erstmal richtig hochlaufen müssen. Es rührt sich was in Österreich, es rührt sich was bei uns, es rührt sich ein bisschen was in den USA selber, aber da gehört einfach noch mehr Power dahinter. Ich glaube, dass die strittigen Inhalte Stück für Stück rausnehmen werden und dann schauen wir mal, was am Schluss übrig bleibt, wenn wir dann darüber reden, ob dann der Traktorsitz in den USA vielleicht etwas breiter gestaltet ist wie der Traktorsitz in Europa, habe ich kein Problem mehr.
Ich möchte jetzt nicht böse sein, die Amerikaner sind schwergewichtiger vielleicht in mehrfacher Hinsicht wie wir. Okay, Michael, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei uns hier im Studio und vielleicht gibt es sich nochmal eine Gelegenheit in dem Zusammenhang oder vielleicht auch mal in anderem Zusammenhang, dich nochmal hier begrüßen zu dürfen. Schönen Dank.
Vielen Dank und geht wählen am Sonntag.
Genau, das kommt unser Appell am Schluss noch. Ja, ihr seid immer noch im Hörfenster bei Radio X, Greenpeace, Gruppe Frankfurt, ich wollte gerade sagen Deutschland, Greenpeace, Deutschland, Europa und die Welt. Genau. Wir haben heute das Thema Europa, haben bisher das Freihandelsabkommen, jetzt wollen wir uns ein bisschen mehr mit den theoretischen Rahmenbedingungen beschäftigen, die EU-Institutionen und so weiter. Es gibt eine ziemlich große EU-Skepsis, also eine Skepsis gegenüber der EU. Laut Transparency in Brüssel haben mehr als 2/3 der Bevölkerung in noch 27 EU-Staaten und 82% in Deutschland mit Blick auf Korruption und Transparenz eine schlechte Meinung von der EU. Allerdings gibt es 51% der Bundesbürgerinnen und Bürger, die Sitzverteilung im EU-Parlament wichtig oder sehr wichtig finden. Es gibt in vielen Ländern der EU, ja, so wie soll man sagen, EU-skeptische, teilweise wirklich EU-feindliche Gruppierungen, die stark nach vorne drängen. Schon länger die Front National in Frankreich, es gibt die wahren Finnen in Finnland, die ja auch nicht gerade pro Europa sind. Am heftigsten scheint es im Moment in England zu sein, wo die UK Independent Party, die UKIP, nach Umfragen stärkste Kraft werden könnte, vor Labour und vor den Tories. In Deutschland ziemlich stark die AfD. Herr Bengel, ist die EU Europa besser als ihr Ruf, als sein Ruf?
Es kommt immer darauf an, wie man die EU betrachtet. Wenn man von so Banalitäten ausgeht wie Krümmung der Gurke oder der Frage, gehen wir aus dem Euro raus oder nicht, dann gibt es auch relativ einfache Antworten, wie zu sagen, wir wollen, dass die Mittelmeerländer rausgehen oder dass der Euro abgeschafft wird. Und das ist meiner Ansicht nach keine langfristige Lösung. Die Zeit der Nationalstaaten ist noch nicht vorbei, aber ihre Macht ist deutlich zurückgegangen und wir marschieren zwar in Richtung auf einen europäischen Bundesstaat und da brauchen wir ein starkes Parlament als Vertretung der Bürger. Das heißt, wählen können wir ja für Europa nur dieses Parlament, die anderen Institutionen, also sprich den Rat als Mitentscheider in der Gesetzgebung oder die Kommission, sind ja für den Wähler nicht erreichbar.
Naja, aber indirekt doch eigentlich schon, und zwar, dass der zukünftige Kommissar dann in der EU, im EU-Parlament ja vorgestellt wird.
Ja, der Zukunft, also das, der Lissabon-Vertrag sagt, dass die Staats- und Regierungschefs den Kommissionspräsident im Lichte des Ergebnisses der Europawahlen vorstellen sollen. Das ist wirklich neu, weil es das vorher nicht gab. Und das hat ja auch zu einer starken Personalisierung im Wahlkampf, also sprich Schulz und Juncker und natürlich auch noch andere geführt, die wir vorher so nicht hatten und die auch deutlich mehr an öffentlicher Aufmerksamkeit für diese Europawahlen gebracht hat, als wir sie vorher hatten, ohne diese Spitzenkandidaten für den Kommissionspräsidenten.
Das stimmt. Also inwieweit haben wir als Bürger jetzt konkret die Möglichkeit, die gesamte EU-Kommission die Europäische Union zu beeinflussen?
Dadurch, dass wir das Parlament stärken, indem wir hingehen und wählen, weil das Parlament das einzige demokratisch wählbare Gremium für die Europäische Union ist. Und dieses Recht sollte man sich nicht dadurch sozusagen selber nehmen, dass man einfach sagt, man geht da nicht hin und man bewertet halt eben bestimmte Entwicklungen anders, als man sie im nationalen Rahmen tut. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Wie kann man sich die einzelnen Institutionen denn vorstellen? Also zum Beispiel das Europaparlament wird ja nur alle 5 Jahre neu gewählt, wobei der Ministerrat schon alle 6 Monate gewählt wird und da ja auch immer ein Minister dann, jetzt zum Beispiel ist ja gerade Griechenland, hat Griechenland den Vorsitz, dann mitwirken kann. Wie ist diese ganze globale Sache, also wie kann man sich das vorstellen, die Kommission, den Rat und das Europaparlament, wie spielen die zusammen?
Also es gibt verschiedene Felder. Das Entscheidende ist praktisch das der Gesetzgebung. Und da sieht das Zusammenspiel so aus, dass der Gesetzgebungsvorschlag von der Europäischen Kommission kommt und dann vom Rat als Kammer der Staaten und vom Europäischen Parlament als Vertretung der Bürger wechselseitig beraten wird. Und am Ende dann dabei ein Gesetzesvorschlag, also in der Regel eine Richtlinie herauskommt, die nochmal in nationales Recht umgesetzt werden muss. Also dem Inhalt nach müssen diese Richtlinien dann nochmal von den nationalen Parlamenten in nationale Gesetze umgesetzt werden. Das ist der normale Weg eines Gesetzes in der EU und an dem sind die 3 Institutionen, Kommission, Rat und Parlament beteiligt.
Also das heißt, nachdem der Rat und auch das Europäische Parlament nochmal darüber diskutiert haben, geht es zurück an die Kommission und die Kommission sorgt dafür, dass das dann in nationales Recht beziehungsweise die einzelnen Nationalstaaten bekommen dann diese Informationen zu den Richtlinien.
Nein, wenn die Vertreter von Rat und Parlament entschieden haben, dann geht es an die nationalen Parlamente und die setzen es dann um. Und die Kommission hat dann nur noch die Aufgabe der Kontrolle, ob das Ganze also auch richtig umgesetzt werden ist. Da hat sie nochmal relativ weitgehende Rechte, aber sie ist jetzt nicht mehr daran beteiligt, sozusagen den Vorgang Richtlinie an die einzelnen Länder weiterzugeben.
Und ich habe jetzt gelesen, also man kann durchaus auch als ganz normaler Bürger Einfluss haben auf Richtlinien bzw. Gesetze, wenn man 1 Million Unterschriften aus verschiedenen Ländern zusammenbekommen hat. Meinen Sie, dass das eine Möglichkeit ist, jetzt sich als Bürger als Normalbürger sich mehr überhaupt in diese ganze Bürokratie mit einzuklinken?
Ja, das ist die Europäische Bürgerinitiative, ist auch neu nach dem Lissabon-Vertrag, die dann halt eben sagt, wenn 1 Million aus 7 Ländern in der EU ein bestimmtes Thema als Gesetzgebungsgegenstand haben wollen, dann muss die EU das machen. Das hat es jetzt ja schon mal erfolgreich mit dem Thema Wasser gegeben, also die Frage Daseinsvorsorge. Wasser ist da ein ganz entscheidender Punkt und es sollte also kein reines Wirtschaftsobjekt sein. Und da hat dieses Instrument Bürgerinitiative funktioniert.
Ja, das ist doch schon mal eine ganz gute Sache. Wir haben ja auch schon gesehen, Kampak hat ja bereits über 400.000 Unterschriften gesammelt. Und da sind wir weiter dran. Da geht es jetzt wieder auch um das Freihandelsabkommen. Und ich bin da auch irgendwie... Ja, ich hoffe, dass wir da noch die 1 Million Unterschriften zusammenbekommen, dass dann auch so eine Eingabe noch entsprechend ins Europäische Parlament gebracht werden kann.
Was mir vor kurzem mal untergekommen ist, Stichwort Haushaltsrecht. Weshalb ist das Haushaltsrecht so bedeutsam in der Politik? Soll das jetzt auf das Parlament, das soll ja glaube ich aufs Parlament übergehen oder habe ich da jetzt was falsch?
Also das Haushaltsrecht in der EU ist anders als im Nationalstaat, weil Parlament und Rat legen so einen Haushaltsrahmen für 7 Jahre fest und der bestimmt die Höhe der Ausgaben, die innerhalb des Haushalts der EU ausgegeben werden können. Es gibt also keine Schulden innerhalb des EU-Haushalts, deshalb braucht es da im EU-Haushalt auch keine Schuldenbremse. Und Haushaltsrecht ist vom Parlamentarismus her natürlich das vornehmste Recht eines Parlaments. Also als das englische Parlament angefangen hat, sozusagen seine Rechte zu definieren, da war das Haushaltsrecht natürlich eines der ganz hervorragenden Rechte. Und das Parlament wirkt dabei mit, sodass man durchaus sagen kann, das ist wie im nationalen Rahmen. Aber es hat natürlich nicht den Umfang, wenn man sich das anguckt, Haushalt der Europäischen Union um die 150 Milliarden für alle 28 Staaten, das ist gemessen an den nationalen Haushalten nicht so ein großer Batzen.
Zielrichtung ist auch ein Stück weit die europäische Außenpolitik, beziehungsweise soll versucht werden, die europäische Außenpolitik dahin zu bekommen. Sind wir auf dem Weg dorthin? Also eine gemeinsame der 28 Staaten?
Also es gibt eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, die aber ein relativ zahnloser Tiger ist, sage ich mal, weil sie halt eben keine militärischen Rechte hat. Das läuft im Wesentlichen über die Mitgliedschaft der Staaten innerhalb der NATO. Und das hat damit zu tun, dass die Nationalstaaten gerne die wirtschaftlichen Rechte, die sie haben, die Zuständigkeiten an die Europäische Union abgegeben haben. Aber in der Außen- und Sicherheitspolitik sind sie noch nicht so weit, sodass dieses Feld für die Europäische Union relativ schwierig ist. Schwierig in dem Sinn, da mit einer Stimme nach außen zu sprechen und gemeinsame Aktionen zu machen.
Nee, es gibt auch eine Kritik an der EU, dass sie rein oder zumindest überwiegend eine wirtschaftliche Ausrichtung hat, dass das also auch nach meiner Einschätzung, Wahrnehmung mit dazu führt, dass eben auch ein gewisser Widerstand gegen die EU durchaus in der Gesamtbevölkerung in Europa weit verbreitet ist. Teilen Sie diese Kritik?
Ja, die Kritik ist richtig. Man hat innerhalb der Entwicklung der Europäischen Union immer die Felder beackert, die sich halt eben wirtschaftlich ergeben haben. Die großen Sachen waren die Zollunion und der Binnenmarkt und dadurch hat sich dieser wirtschaftliche Schwerpunkt der Europäischen Union auch ergeben. Und Robert Schuman, einer der Gründerväter der Europäischen Union, der also Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl auf den Weg gebracht hat, hat mal gesagt, wenn er es heute nochmal anfangen würde, würde er mit der Kultur anfangen. Also es hätte auch eine andere Entwicklung geben können.
Jetzt weiß ich nicht mehr genau, mit welcher Frage ich weitermachen soll. Es gibt noch so viele, die man erklären könnte. Die Zeit geht langsam zu Ende.
Vielleicht noch mal eine Geschichte, die am Anfang gesagt wurde. Ja, da wollte ich der europäische drauf. Bundesstaat. Also
Vereinigte Staaten von Europa.
Wie weit wird es gehen? Also ich glaube nicht, dass sich sozusagen die Nationalstaaten innerhalb der EU auflösen werden zugunsten eines europäischen Bundesstaates, sondern wir werden diese Nationalstaaten noch lange als beispielsweise gleichberechtigter Partner in der Gesetzgebung haben, sodass man sicherlich vom europäischen Bundesstaat in den nächsten 20 Jahren noch nicht richtig sprechen kann.
Ist denn das notwendig? Also ich finde, es ist doch auch ein gewisser Wert, wenn man die Franzosen, die Italiener, die unterschiedlichen Mentalitäten, die unterschiedlichen Gewürze, die unterschiedlichen Dinge, die sollte man doch ruhig belassen. Es ist doch nicht Ziel, denke ich, so einen Einheitsbrei herzustellen.
Nee, ist von der Europäischen Union ja auch so nicht gewollt, das zu sagen. Und für meine Begriffe sind auch so Sachen wie Sprachen natürlich ein ganz wichtiges Element innerhalb der Europäischen Union. Deshalb denke ich, der Nationalstaat wird noch lange auch als Teil des Entscheidungssystems bestehen bleiben.
Nur, ich meine, es muss ja auch nicht zwingend bedeuten, dass alles dann nivelliert wird, weil ich meine, wir haben ja auch in Deutschland zum Beispiel, weil Sie Sprachen sagen, unterschiedliche Dialekte. Das merkt man ja immer wieder bei unseren Sendungen hier. Also das heißt ja nicht, dass es verschwinden muss. Ich meine, das Beispiel, was ich immer ein Stück weit bedauere, ist, wenn ich im Ausland war, ich fand es immer schön, diese fremden Banknoten, da tolle Bilder drauf, mal etwas anderes, auch teilweise andere Größenordnungen. Aber es macht es mir einfach inzwischen einfacher, mit dem Euro unterwegs zu sein. Aber das sind dann eben so kleine Befindlichkeiten, die man hat. was ich noch jetzt ganz kurz zum Schluss hin wissen wollte, ich habe das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, diese EU-Skepsis. Weil ich habe auch ein bisschen den Eindruck, also dieses Mal ist ein bisschen mehr, dass Wahlkampf betrieben wird von den Parteien, also eben auch gezielt auf diese Europawahl hin argumentiert, gehandelt, gedacht wird. Was kann man denn machen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung, oder was sollte man Ihrer Meinung nach machen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für Brüssel, das Machtzentrum für Europa, zu stärken?
Ich glaube nicht unbedingt, dass es notwendig ist, mehr Akzeptanz für Brüssel zu haben. Wichtig ist, dass wir sowas wie eine europäische Öffentlichkeit kriegen. Also im nationalen Rahmen haben wir das ja. Aber wenn wir zum Beispiel anschauen, Fernsehsendungen zu Europa, das ZDF sendet täglich 10 Minuten um 16 Uhr, da gibt es halt eben im nationalen Rahmen sehr viel mehr Öffentlichkeit, auch in den Medien. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, dass also Europa mehr zum Thema in der Öffentlichkeit, in der Zivilgesellschaft wird, dass man erkennt, dass hier eine Entscheidungsebene ist, die neben dem Nationalstaat existiert und mehr an Bedeutung bekommt und deshalb halt eben auch in der Öffentlichkeit stärker berücksichtigt werden muss.
Ja, ich denke, das müssen vor allem auch mal die Politiker. Denn also man hat ja so den Anschein, wenn auch über Gesetzesänderungen gesprochen wird, dass das häufig die nationalen Politiker einfach so rüberbringen, dass man der Meinung ist, ach, das läuft alles national und nicht auf europäischer Ebene. Also ich will nicht damit sagen, dass die Politiker das alles machen müssen, aber ein Stückchen weit sollten sie Europa mehr in ihren Diskussionen berücksichtigen.
Ja, früher galt ja immer der schöne Satz, wenn es was Gutes war, hat es der nationale Politiker gemacht und wenn es was Schlechtes war, waren es die da in Brüssel. Ja. Mhm. Und das ändert sich jetzt durchaus, dass man diese Ebene auch stärker berücksichtigt, auch wenn es um öffentliche Investitionen geht. Da taucht dann plötzlich auf, gefördert mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds oder sowas. Also da hat sich gegenüber früher schon was geändert. Aber es ist noch nicht so weit, wie wir das im nationalen Rahmen beispielsweise haben.
Gut, wir sind fast wieder am Ende angelangt. Ich glaube, ihr dürft es alle auch nochmal sagen. Der Michael Lehrhardt ist schon weg. Herr Bengel, vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren bei uns. Ingrid, danke, dass du dabei warst.
Ja, danke auch an dich,
mein Herr. Ja, und auf jeden Fall mal ein Aufruf, denke ich, von euch auch nochmal. Geht wählen am Sonntag. Es ist wirklich inzwischen ziemlich wichtig, die Europawahl. Ich wollte noch einen Termin durchgeben für einen Samstag. Da gibt es eine Demonstration am Hauptbahnhof March Against Monsanto und unser Schnupperabend immer am ersten Montag des Monats 18 Uhr im Baumwerk 10. Tschüss.